HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Es war eine beeindruckende Rede, die Bundespräsident Steinmeier gehalten hat am vergangenen Donnerstag in Jerusalem, in der Gedenkstätte Yad Vashem. In Yad Vashem geht es ja darum, die Erinnerung wach zu halten. Deswegen werden dort nach alter jüdischer Tradition Namen in Erinnerung gehalten. Die Namen der Opfer, die Namen von Rettern. Denn nur aus der Erinnerung können wir die Gegenwart bewältigen. Nur aus der Erinnerung entsteht Zukunft. Was es bedeutet, 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz die Erinnerung an die Gräuel der Shoah wachzuhalten und daraus Konsequenzen zu ziehen für Gegenwart und Zukunft, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Außerdem in dieser Sendung Seelsorge und nationale Selbstbehauptung. Der orthodoxe Priester Petro Bokanow versorgt ukrainische Christen im Rhein-Main-Gebiet. Und Antisemitismus unter Jugendlichen. Die Erfahrung des jüdischen Rappers Ben Salomo. Weltpolitische Konflikte haben ja oft auch Auswirkungen auf die christlichen Kirchen. Und manchmal werden weit entfernte politische Konflikte auch für Christen hierzulande spürbar. Das gilt zum Beispiel für die ukrainischen orthodoxen Christen im Rhein-Main-Gebiet. Deren Heimatkirche ist vor einem Jahr vom Patriarchen von Konstantinopel anerkannt worden als eigenständige Kirche. Das hat dem Moskauer Patriarchen gar nicht gefallen. Für die Ukraine aber war es gerade nach dem Krieg mit Russland in der Ostukraine ein wichtiger Schritt der nationalen Selbstbehauptung. Die ukrainischen Christen in Deutschland werden von gerade einmal 4 Priestern versorgt. Einer von ihnen ist Petro Bokanow. Orthodoxe Christen feiern ja erst im Januar Weihnachten. Bei einer Weihnachtsfeier im hessischen Alten Dietz hat hr-Inforeporter Daniel Donat den Priester begleitet.
Kaum ist die Liturgie vorbei, verschwindet Petro Bokanow in einem Nebenraum, legt seinen schwarzen Umhang ab. Darunter trägt er eine Wischewanka, ein weißes Hemd mit blauen geometrischen Stickmustern. Sie gelten als traditionell ukrainisch. Muster, die an diesem Januartag viele hier tragen, denn sie feiern das orthodoxe Weihnachtsfest nach. Einige Dutzend sind gekommen. Während der Priester Petro Bokanow sich noch umzieht, greifen die Gäste in der großen Halle mit den holzvertiefelten Wänden aus den 60er Jahren auf das üppige Feiertagsbuffet zu. Auf mehreren Tischen stehen Speisen bereit, darunter auch Salo. So heißt der Rückenspeck, der in der Ukraine meist mit Schwarzbrot und Pfeffer gegessen wird. Bokanow, der kräftige Mann mit dem freundlichen Blick und hellem Dreitagebart, ist erst seit 4 Jahren Priester. Er selbst besuchte früher die Gottesdienste der russisch-orthodoxen Auslandskirche in Mannheim. Doch als Russland 2014 die Krim annektierte, hat er es dort nicht mehr ausgehalten. Denn viele Gemeindemitglieder sprachen davon,
ja, dass die Ukrainer Nazisten sind, dass Krim immer russisch gewesen war und dass es ein Teil von Russland, das richtig gemacht worden ist und dass die russische Sprache unterdrückt war und sowas.
Ansichten, die damals durch staatliche russische Medien permanent verbreitet wurden. Bokanow, der eigentlich in Mannheim lebt, schaute sich um und fand eine ukrainisch-orthodoxe Gemeinde in Frankfurt. Die hielt gerade nach einem neuen Priester-Ausschau.
Weil es wirklich ein riesiger Bedarf einer pastoralen Betreuung entstand. Und besonders wegen dieser Kriegssituation. Und dann muss jemand dieses Amt übernehmen, der in Deutschland wohnt.
Und so hat Bokanow Priesterseminare besucht und sich zum Priester weihen lassen. Seitdem ist er kreuz und quer durch die Region unterwegs, so wie auch an diesem Sonntag. In der schmucklosen Halle in Alten Dietz erinnert eigentlich nur ein Weihnachtsbaum an das Fest. Doch die Gäste sorgen für die Weihnachtsstimmung. Sie stellen das Krippenspiel nach. Die Erwachsenen spielen die drei Könige, die Kinder haben sich Ziegenmasken übergezogen. Einige halten selbstgebastelte Pappsterne in die Luft. Sie sollen an die Sterne von Bethlehem erinnern. Es wird viel gesungen. Bokanow kommt aus Kiew. Er war Lehrer für Russisch und russische Literatur, doch gut leben konnte er davon nicht. Er wechselte in die Werbebranche. Vor 22 Jahren kam er dann gemeinsam mit seiner Frau nach Deutschland, machte eine Umschulung zum Fachinformatiker und arbeitet nun als Programmierer in einem SAP-Beratungshaus. Seine Freizeit widmet er hauptsächlich der Kirche und seinen Gemeinden in Frankfurt und Mannheim. Am Wochenende besucht er auch verwundete ukrainische Soldaten im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Er selbst war bereits mehrmals als Militärseelsorger an der Front in der Ostukraine. Auch um zu verstehen, was die Soldaten dort erlebt haben.
Und jetzt kann ich mit denen, die momentan behandelt sind in Krankenhäusern, auf Augenhöhe einfach sprechen. Ich verstehe die gut, weil ich das auch erlebt habe. Da konntest du jeden Tag oder jede Zeit also verletzt oder getötet werden.
Vier dieser Soldaten sind an diesem Tag auch in Altendietz. Sie stehen vor der Veranstaltungshalle und rauchen. Einer sitzt im Rollstuhl, der andere steht auf Krücken. Ein Mann in einem blauen Trainingsanzug trägt einen dicken weißen Verband um seinen Arm. Bokanov lässt sich zu einer Zigarette überreden, obwohl er eigentlich aufgehört hat zu rauchen. Während er an seiner Zigarette zieht, fragt er die Männer danach, wie es ihnen geht. Einer von ihnen ist Alexei. Seit Mai wird er im Bundeswehrkrankenhaus behandelt. Er sitzt im Rollstuhl. Unter seiner blauen Trainingshose sind die Umrisse einer Schiene zu erkennen. Sein Gesicht ist von einigen Narben gezeichnet.
Es ist im Kampf passiert. Wir wurden von einer Panzerabwehrrakete getroffen. So war es nun mal.
Viel mehr will Alexei über die Kämpfe nicht erzählen. Früher hat er als Unternehmer gearbeitet. Doch nachdem er in den Krieg gezogen war, ist es mit seiner Firma bergab gegangen. 4 Jahre hat er im Osten der Ukraine gekämpft.
Ich bin freiwillig an die Front gegangen, konnte nicht eingezogen werden, weil ich 3 Kinder habe. Das ist mein Land, unser Land. Ich habe 200 Kilometer von der Front gelebt, also ganz nah. Ich wollte nicht, dass meine Kinder wissen, was Krieg ist. Ich wollte einfach meinen Beitrag dazu leisten. Was soll ich noch dazu sagen?
Wie lange er noch in Deutschland bleiben wird, weiß er nicht. Seine Familie lebt immer noch in der Ukraine. Gegen die Einsamkeit helfen ihm auch die Gespräche mit dem Seelsorger Bokanov.
Jeder von denen braucht eine psychologische Unterstützung und eine psychologische Behandlung. In Deutschland natürlich gibt es keine Psycholog, die Russisch bzw. Ukrainisch beherrscht im Krankenhaus. Sie können einen deutschen Psychologe oder Psychiater zur Verfügung stellen, aber das bringt nichts, weil die können die Sprache nicht und die kennen Mentalität auch nicht von den Leuten. Und deswegen, wir sprechen miteinander. Einfach so.
Mehr als 120 ukrainische Soldaten wurden in den vergangenen 5 Jahren in den Bundeswehrkrankenhäusern bundesweit behandelt. Ukrainische Seelsorger gibt es aber nur wenige. Und so legt der Priester am Wochenende zum Teil hunderte Kilometer zurück, um seine Gemeindemitglieder zu betreuen. Für seine Arbeit bekommt er kein Geld. Alles Ehrenamt, sagt er. Zufrieden ist er trotzdem.
Ich fühle eigentlich mich in Pflicht, das zu machen. Also, weil ich sehe diesen Bedarf und ich sehe an den Leuten, an die Augen von Leuten, dass die das brauchen. Und dann gibt es mir ein gutes Gefühl, dass ich das nicht umsonst tue.
Seelsorge und nationale Selbstbehauptung. Petro Bokanov ist im Ehrenamt orthodoxer Priester und versorgt im Rhein-Main-Gebiet ukrainische Christen, kümmert sich auch um verletzte und oft traumatisierte ukrainische Soldaten, die im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt werden. HR-Inforeporter Daniel Donat hat ihn kürzlich getroffen. Der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle war vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Antisemitische Einstellungen sind nach wie vor in vielen Köpfen fest verwurzelt. Antisemitismus zeigt sich inzwischen an vielen verschiedenen Stellen, auch unter Jugendlichen und in der Jugendkultur, zum Beispiel in der Rapper-Szene. Das hat der jüdische YouTuber und Rapper Ben Salomo am eigenen Leib erfahren müssen.
Ben Salomo ist in Israel geboren. Antisemitismus hat er selbst erlebt in einem Bereich, der viele junge Menschen erreicht, der Rap-Szene. Er entwickelt und moderiert das erfolgreiche YouTube-Format Rap am Mittwoch und ist Teil der Community. Die hat ein Antisemitismus-Problem, sagt er.
Diejenigen in der Rap-Szene, die das nicht gut finden, sind leider in einem Klima der Einschüchterung gefangen. Und trauen sich dann leider nicht wirklich in die Öffentlichkeit mit einer anderen Meinung. So wie es halt auch mir passiert ist, als ich ein Video von mir gedreht habe in Israel und ich mich zum Beispiel im Interview mal Israel solidarisch gezeigt habe, ja, da war ich ganz schnell in der Rap-Szene im sozialen Abseits.
Antisemitische Textzeilen in Songs seien das eine, aber konkrete Handlungen außerhalb des Kunstkontextes seien deutlich schlimmer. Ein Beispiel dafür, der in Friedberg geborene Rapper Kollega.
Beispielsweise, dass er, obwohl er in Auschwitz war, in Interviews, also außerhalb des Kunstraums, sagt, das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, ist ja eigentlich das Gleiche, was die Israelis heute mit den Palästinensern machen. Und das sind alles Indizien, die eigentlich darauf schließen lassen, dass wir es halt hier mit jemandem zu tun haben, der nicht bloß irgendwie mal in der Rapmusik mal so eine Provokation macht, sondern dass es hierbei eigentlich um eine Einstellung geht, um ein Weltbild geht und die Musik nur als Vehikel verwendet, um die zu verbreiten.
Weil sich die antisemitische Hetze gegen ihn häuft, ist Ben Salomo aus der Szene ausgestiegen. Die Gründe für den Judenhass im Rap sind vielfältig und schwer greifbar, sagt er. Aber die Industrie habe kein Interesse, sich zu ändern. Sie würde damit ja schließlich viel Geld verdienen. Heute geht er an Schulen und klärt auf.
Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass ein Ruck durch unsere Gesellschaft geht und diejenigen Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir diese Situation haben, wie wir sie heute haben, müssen wir ganz klar ansprechen und versuchen zurückzudrängen.
Antisemitismus ist auch unter Jugendlichen ein Thema, unter anderem in der deutschen Rapper-Szene. Der jüdische Rapper Ben Salomo hat daraus seine Konsequenzen gezogen, aber den Kampf gegen den Antisemitismus will er nicht aufgeben. HR-Info-Reporter Benjamin Müller hat mit Ben Salomo gesprochen.
HR-Info. Himmel und Erde.
Morgen vor 75 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. Drei Generationen später stellt sich die Frage, wie die Erinnerung an die Shoah lebendig gehalten werden kann. Denn die Zahl der Zeitzeugen wird ja kleiner. Wer aber die Gegenwart und die Zukunft gestalten will, braucht die Erinnerung. Immer wieder erzählen. Zukunft braucht Erinnerung. Das ist mein Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und eine Religion, die ganz ausdrücklich aus der Erinnerung lebt, ist das Judentum. Die wichtigsten Momente der Begegnung Gottes mit dem Volk Israel werden immer wieder erinnert. Dafür gibt es auch eigene Rituale. Julien Chaim Soussan ist Rabbiner in der Frankfurter jüdischen Gemeinde. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm über Rituale des Erinnerns gesprochen.
Herr Soussan, man muss sich ja schon einiges ausdenken, wenn man wirklich über Jahrtausende Erinnerungen bewahren will. Und bei Ihrem vermutlich, würde ich sagen, wichtigsten Erinnerungsfest, dem Pessachfest, erinnern Sie an die Befreiung aus ägyptischer Sklaverei. Und da scheint ja ein Schlüssel für wirklich erfolgreiches Erinnern zu sein, dass man alle Sinne anspricht. Geben Sie dafür mal ein paar Beispiele.
Ja, an Pessach ist es ganz besonders deutlich. Das gilt für alle Feiertage. Da gibt es bestimmte kulinarische Zuordnungen, was wann wo gegessen wird. Und Pessach ist also so ausgefeilt, dass es sogar eine eigene Haggadah, eine Erzählung gibt, ein Büchlein, das durch den Abend führt, wo genau angedeutet wird, wann man was auch wie essen muss. Nämlich zum Beispiel angelehnt, dass man 4 Gläser Wein trinken soll. Dass es aber auch Bitterkraut gibt, um an die Bitterkeit in Ägypten zu erinnern. Oder auch so ein Mousse, das zwar ganz lecker und süß schmeckt, das aber auf der anderen Seite wieder erinnert an den Lehm, den die Juden benutzt haben, um da diese Stätten in Ägypten zu bauen. Und wir essen dann auch zum Beispiel Salat und tunken das in Salzwasser. Das Salzwasser, das an die Tränen erinnert. Also es hat so diese Mischung aus freudigem Ereignis. Wir sind frei, wir sind endlich nicht mehr so wie damals versklavt in Ägypten. Wir lehnen diese Gesellschaft als solche ab, weil wir wissen, wie das Leid war. Und deshalb hat der Seder-Abend, also der Abend der Ordnung, wie die Pessachnacht genannt wird, hat diese Elemente. Und das ist so dieses Ganzheitliche. Also man isst und man isst sozusagen auf jeder Ebene. Ist man diese Erinnerung und führt sie in die Gegenwart.
Das ist ja auch eine Erfahrung, die viele machen können. Manchmal sind ja in Gerüchen und auch in bestimmten Geschmäckern einfach ganz dichte Erinnerungen gespeichert. Die Christen binden beim Erinnern ja schon recht früh auch Kinder ein. Das geht dann zum Beispiel über Weihnachten oder zu Nikolaus sehr gut mit Süßigkeiten. Gibt es was Ähnliches auch in der jüdischen Welt, dass also Kinder stark mit eingebunden werden?
Kinder werden sehr stark eingebunden, also gerade zu Pessach ist das eigentlich ein Bild, das alle Welt kennt. Also wenn ich, egal wo ich auf der Welt jüdischen Menschen ein Bild zeigen würde, wo ein Junge an einem gedeckten Tisch vor versammelter Gesellschaft auf dem Stuhl stehen würde und das würde schon reichen, dann würden alle sofort an Pessach denken, denn die Kinder eröffnen eigentlich diesen Abend, indem sie die Fragen, die man ihnen vorgibt, stellen, warum ist denn diese Nacht anders als alle anderen Nächte, und sie stellen dann 4 konkrete Fragen, was man da genau beachten muss und wie das zu tun ist. Also Kinder werden eingebunden, das ist ganz wichtig im Judentum.
Zukunft braucht Erinnerung. Klaus Hofmeister sprach mit dem Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Soussan über jüdische Rituale des Erinnerns. Manchmal werden ja auch Erinnerungen im Laufe der Jahre verschüttet und müssen mühsam wieder ausgegraben werden. Das gilt zum Beispiel für die Geschichte von rund 1700 Frauen, die im Sommer 1944 aus Auschwitz in ein Arbeitslager nach Waldorf-Mörfelden gebracht wurden. Die Frauen waren Jüdinnen. Sie sollten am Frankfurter Flughafen die Rollbahn ausbauen. Die alte Schotterpiste reichte nicht mehr aus. Eine knochenharte Arbeit, die den Frauen alles abverlangte. Nach dem Krieg geriet das Lager in Vergessenheit. Erst in den 70er Jahren haben Walldorfer Schüler die Überreste entdeckt. Und Jugendliche aus aller Welt haben dann in den vergangenen Jahren bei den Ausgrabungen mitgeholfen. Heute erinnert eine moderne Gedenkstätte an das Lager.
Kaum einen Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt, führt ein Schotterweg in ein Waldgebiet. Ein Weg, den es hier schon vor 76 Jahren gegeben hat und den die Walldorfer genommen haben, um zu ihrer Arbeit am Flughafen zu gelangen. Auch die ungarischen Zwangsarbeiterinnen mussten hier lang, doch ihr Alltag sah ganz anders aus, erzählt Museumsleiterin Claudia Battistella.
Also es war wirklich schwere, schwere körperliche Arbeit. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Versorgungssituation der Frauen, auch die gesundheitliche Situation der Frauen, katastrophal war. Die Jüngste hier im Lager war 13 Jahre alt. Die hatten nur dünne Sommerkleider an. Und bei Temperaturen so wie heute hier merkt man ganz schnell, wie furchtbar das eigentlich gewesen sein muss. Morgens und abends nur eine Kleinigkeit zu essen, keine Schutzkleidung, keine Möglichkeit, sich aufzuwärmen.
Von den 1700 Frauen hier im Lager haben nur 300 das Kriegsende erlebt. Viele sind in anderen Konzentrationslagern umgekommen. Heute stehen entlang des Schotterwegs weiße Informationstafeln. Auf ihnen Zitate der Frauen. Sie erzählen von ihrem harten Alltag in Walldorf. Dass die Schicksale der Frauen überhaupt die Nachwelt erreicht haben, sei der Verdienst von Cornelia Rühlich, der einstigen Museumsleiterin. Sie hat mit Hilfe zahlreicher Freiwilliger in Archiven recherchiert und nach Zeugenaussagen gesucht. Dafür ist sie nach Ungarn und Rumänien gefahren. Dort traf sie Überlebende und deren Verwandte. Die grausame Geschichte des einstigen Lagers durfte nicht vergessen werden. Museumsleiterin Claudia Battistella zeigt auf ein modernes, dunkles Glasgebäude mit einem schräg abfallenden Dach. Es steht mitten im Wald. Auf den dunklen Glasflächen die Namen aller 1700 Zwangsarbeiterinnen. Einige Fotos sind zu sehen.
Das war eben das ehemalige Küchengebäude, was hier lag. Und es wurde gesprengt in den 50er Jahren und wurde dann wieder ausgegraben und vor allen Dingen im Rahmen von Jugendprojekten. Der Großteil wurde ausgegraben von internationalen Jugendprojekten, das heißt mit Jugendlichen wirklich aus der gesamten Welt.
Unter den Jugendlichen waren auch viele Enkel, deren Großmütter nach Walldorf deportiert wurden.
Aitor und Maitane, die kommen zum Beispiel aus Spanien. Das ist Kevin aus den USA. Seine Großmutter war hier im Lager. Sarah Braun, ihre Großmutter war hier im Lager. Tal Segev, ihre Großmutter war hier im Lager und lebt noch in Israel.
2005 haben die Ausgrabungen begonnen. 11 Jahre später wurde der einstige Küchenkeller durch das moderne Glasgebäude überdacht. Im Inneren sieht man heute seine Überreste. Viele Ziegelsteine liegen lose rum, auf ihnen die Namen und Geburtsdaten der einstigen Gefangenen. Bei der Eröffnungsfeier der Gedenkstätte vor 3 Jahren konnte jeder Besucher einen Stein beschriften.
Im jüdischen Glauben ist es so, dass man sagt, man stirbt 2 Tode. Der erste Tod ist der körperliche und der zweite Tod ist der, wenn niemand sich mehr an einen selber erinnert und den Namen nennt.
Und damit das nicht passiert, erinnert in einem Wald bei Walldorf nahe dem Frankfurter Flughafen eine neue Gedenkstätte an 1700 jüdische Frauen, die ab 1944 als Zwangsarbeiterinnen mit ihren Händen die Rollbahn bauen mussten. Daniel Donath hat sich vor Ort umgesehen. Zukunft braucht Erinnerung. Und dafür ist es notwendig, die Erfahrung der Vergangenheit immer wieder neu zu erzählen. Das wird heute, 75 Jahre nach der Shoah, manchmal ganz neu möglich durch die digitalen Techniken. Im Werra-Meißner-Kreis ist vor wenigen Monaten die alte Synagoge in Abterode neu eröffnet worden. Sie ist jetzt ein Lern- und Gedenkort. Man kann dort eine zerstörte Synagoge virtuell erleben und Spuren jüdischen Lebens interaktiv erkunden.
Das Kaddisch, das jüdische Totengebet. Die passende Musik zu den Bildern der Zerstörung. Die Synagoge verwüstet, der Gebetsraum ein einziger Trümmerhaufen. Per Beamer wird dieses Bild an die Wand der alten Synagoge in Abterode geworfen.
Ein Jude hier aus Abterode, der wurde sozusagen von einem Mob durch den Ort getrieben, hier in die Synagoge. Und man wollte ihn die Empore runterwerfen.
Aber besonnene Menschen haben das in letzter Minute verhindert, erzählt Martin Arnold, Dekan der evangelischen Kirche im Ruhestand. Er kümmert sich mit mehreren anderen Mitstreitern um die alte Synagoge in dem kleinen Ort bei Eschwege. Man kann hier das Bild von der zerstörten Synagoge im nahen Eschwege sehen, aber auch eine virtuelle Rekonstruktion des jüdischen Gotteshauses. Martin Arnold jubelt.
Die Nationalsozialisten wollten jüdisches Leben mit Stumpf und Stiel ausrotten. Aber virtuell kann man sich frei in der Synagoge bewegen. Ist das nicht toll?
Jeder Besucher kann hier auch ein Tablet bekommen und ganz allein für sich die Fotos und Videos anschauen. Wie zum Beispiel das Foto einer Schulklasse von 1917. Jüdische und evangelische Kinder einträchtig beisammen mit dem Pfarrer und dem Rabbiner Seite an Seite.
Und das ist das große Rätsel, wie innerhalb weniger Jahre daraus eine Judenfeindschaft, ein solcher Antisemitismus entstehen kann, der dann ja auch in Abderode in einen Pogrom mündet.
Auch Anna-Maria Zimmer kann das nicht fassen.
Dass sich das dann so verschlimmert hat und in rasender Geschwindigkeit, das erschüttert mich einfach immer noch.
91 Juden lebten hier im Dorf im Jahr 1933. Die meisten wurden Opfer des Holocaust. Die Bilder auf dem Tablet erwecken sie wieder zum Leben. Sie bekommen wieder ein Gesicht. Ihre Namen füllen den Bildschirm aus. Dazu kann jeder aber zwischendurch auch mal das Tablet beiseite legen und die Wände der ehemaligen Synagoge bestaunen mit ihren 150 Jahre alten wunderschönen Wandmalereien. Besonders Jugendliche soll dieser Gedenkort ansprechen.
Die alte Synagoge in Abderode im Werra-Meißner-Kreis ist seit kurzem als Lern- und Gedenkort eingerichtet worden. Mit Hilfe digitaler Technik kann man die alte Synagoge virtuell neu entdecken und Spuren jüdischen Lebens erkunden. HR-Inforeporter Jens Wilhöhne hat sich dort für uns umgeschaut. Zukunft braucht Erinnerung. Das ist mein Himmel und Erde Sonntagsthema heute. 75 Jahre sind vergangen seit dem Ende der systematischen Verfolgung von Juden durch die Nazis. Bislang gab es noch viele Zeitzeugen, die von jüdischem Leben in Deutschland und jüdischer Kultur berichten und so die Erinnerung lebendig halten konnten. Aber deren Zahl wird kleiner. Und die Frage ist, wie kann die Erinnerung wachgehalten werden für zukünftige Generationen? Eine, die sich dieser Erinnerungsarbeit verschrieben hat, ist Dr. Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen.
Frau Wenzel, es heißt, die Gedenkkultur im Blick auf den Holocaust sei im Wandel, unter anderem, weil die Zahl der Zeitzeugen kleiner wird. Spüren Sie diesen Umbruch in Ihrer Arbeit auch?
Wir spüren diesen Umbruch natürlich, aber nicht in erster Linie wegen dem Sterben der Zeitzeugen, sondern wegen den gesellschaftspolitischen Veränderungen unserer Tage. Alle Studien der letzten Jahre belegen, dass es immer mehr Nachkommen von deutschen Eltern und Großeltern gibt, die denken, dass ihre Vorfahren in der nationalsozialistischen Zeit Widerstand geleistet hätten oder zumindest nicht in der Partei gewesen seien, eventuell sogar Juden und Jüdinnen geholfen hätten. Das ist natürlich historisch nicht korrekt, aber diese Zahl steigt. Das heißt, die familiären Narrative sind andere als die historische Tatsache. Und dem gilt es entgegenzuwirken. Wir müssen zusehen, dass in den Familien keine Mythen tradiert werden, sondern dass das, was junge Menschen insbesondere denken, was geschehen ist, mit dem sich angleicht, was tatsächlich historisch belegt geschehen ist.
Ihr Museum selbst ist ja im Umbruch. Sie bauen um, sie bauen neu, richten auch die Konzeption neu aus. Wie reagieren Sie auf diese Situation im Jüdischen Museum Frankfurt?
Wir machen es uns schon lange zur Aufgabe, die NS-Zeit und die Vernichtung der europäischen Juden an Jugendlichen zu vermitteln, die aus ihren Herkunftsländern oder in ihren Familien nicht in Berührung standen mit dem, was damals geschehen ist. Und wir arbeiten in der Regel da über personalisierte Narrative. Das heißt, wir regen die Jugendlichen dazu an, ihre eigenen Familiengeschichten zu erkunden. Und wir arbeiten darauf hin, dass sie sensibilisiert werden für dieses Thema.
Warum ist die Erinnerung an jüdische Kultur und Geschichte wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft?
Jüdinnen und Juden haben auf dem Territorium des heutigen Deutschlands seit 1700 Jahren gelebt. Das heißt, wir müssen verstehen, es geht hier nicht um eine Geschichte von Zuwanderern oder gar von Fremden. Es geht um eine zutiefst auch deutsche Geschichte. Und da sind wir dann bei der gegenwärtigen Situation. Denn 25% der deutschen Gesellschaft heute haben in der zweiten oder dritten Generation nicht unbedingt deutsche Vorfahren. Und es gilt nochmal neu darüber nachzudenken, was das für dieses Land in Zukunft bedeutet.
Zukunft braucht Erinnerung. Das war Miriam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, im Gespräch mit Klaus Hofmeister. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. HR Info Himmel und Erde gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.